herzlich willkommen zu Ask Me Anything, die zweite im Engineering Kiosk Podcast. Wir beantworten wieder eure Fragen. Diesmal geht es um Persönliches, wie zum Beispiel, wie hoch ist euer Kaffee- bzw. Koffeinkonsum? Welche Tools nutzt ihr zur Selbstorganisation? Wie managt ihr euer Stresslevel? Ob wir das Programmier- bzw. Puzzle-Videospiel TIS 100 gespielt haben oder wie man als Vater von drei kleinen Kindern ein engagierter Softwareentwickler bleibt. Im Bereich Podcast bzw. Side-Projects geht es um Fragen wie zum Beispiel, wie sich dieser Podcast entwickelt und ob wir andere Side-Projects zusammen hatten. Und die finale Frage, wie hoch nun die Summe war, die Wolfgang bei seinem Software-Exit mit CodePrints.dev bekommen hat. Danke für alle Fragen. Viel Spaß bei dieser Episode. Ask Me Anything. So, Ask Me Anything Episode 2. Wir haben euch gefragt, was wollt ihr wissen? Wir hatten so ein Formular, das haben wir rumgeschickt und da haben ein paar Leute sich kreativ geübt und haben uns Fragen zukommen lassen. Das ist die zweite Ask Me Anything Episode. Wir haben in Episode 207 bereits schon ein bisschen darüber gesprochen, warum ich JavaScript nicht so super finde, wie wir zu Lintern stehen, wie wir die Ruhe bei den ganzen Neuigkeiten rund um das Thema LLMs und AI behalten und trotzdem nicht den Überblick oder den Anschluss verlieren, wie wir über treue Arbeitsverhältnisse nach der Ausbildung versus Jobhopping nach kurzen Projektphasen denken und so weiter und so fort. Also wer dieses Format von Ask Me Anything mag, der kann gerne auch nochmal in Episode 207 reinhören. Aber in der Stunde von Episode 207 haben wir leider natürlich nicht alle Fragen beantwortet und das werden wir leider in dieser Episode auch nicht schaffen, aber wir haben uns mal wieder ein paar neue Fragen rausgepickt, um, ich würde mal fast sagen, das Sommerloch irgendwie ein bisschen zu überbrücken. Naja, schauen wir mal. Deswegen, vielleicht kommen wir ja zu der Frage, wie viel der Wolfgang endlich mal mit seinem Software-as-a-Service-Exit verdient hat und ob er dann jemals mit einer Antwort rauskommt. Da müsst ihr dann leider bis zum Ende warten. Aber wir springen direkt rein. Eure Fragen, unsere Antworten. Wir starten mit etwas Persönlichem. Wolfgang, wir nehmen morgens auf. Wir haben kurz vor 11. Deswegen passt die Frage sehr gut. Wie hoch ist dein Kaffee- bzw. Koffeinkonsum? Das will nämlich der Uli wissen.
Kennst du dieses Meme, dass EntwicklerInnen eigentlich nur so eine Maschinerie sind, wo man oben Koffein reinschüttet und dann unten wieder Code rauskommt?
Kenne ich, aber das habe ich sehr lange nicht mehr gesehen. Deswegen habe ich so in meinem Kopf, dass das von 1995 sein muss.
Ja, das ist so diese Zeit, wo ich noch gecodet habe. Nachdem ich jetzt nicht mehr code, könnte man ja meinen, dass ich weniger Koffein zu mir nehme. Ja, aber ein paar Kaffees sind schon natürlich. Man kann uns Kaffees ja auch sponsern. Insofern muss ich das ja dann auch irgendwo wieder weiterbringen, dieses Geld, und in Kaffees investieren. Insofern einige Kaffees pro Tag, aber halt gar nichts von dem ganzen Mate-Zeug und alles, was es sonst an Süße oder Non-Zero Blablabla, Koffeingetränke.
Vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich mal die Definition von ein Paar nachgeguckt und bin darauf gestoßen, dass ein Paar im mathematischen Sinne zwei ist, also das bedeutet bei dir zwei Kaffee pro Tag, und im sozialen Sinne spricht man da eher dann von, ich sag mal, im Kontext einer Gruppe, ja, und das wäre dann drei Kaffee. Also ist deine Antwort zwei bis drei Kaffee pro Tag oder sind es dann eher schon so vier bis fünf?
Es gibt ja da diesen Spruch, wie Physiker zählen, eins, zwei, viele. Und ich bin wahrscheinlich schon in dem viele Segment, wobei ich gehe ja von richtigen Cafés aus. Also nicht sowas wie, was ich bei dir, wenn ich mal zu Besuch bin, so bekomme, so diese Bottiche an Kaffee, würde ich fast sagen, da diese Riesenhäfen.
Ein Filterkaffee mit einer normalen Frühstückstasse. Jetzt nicht diese Sissi-Gedecke, ne? Wie man das bei euch in Österreich so trinkt, sondern halt eine normale deutsche Frühstückstasche. Tasse natürlich.
Tasche, ja. Ich trinke meine Kaffees in einer Espresso-Tasse, wo der Henkel ein Feuerlöscher ist. Ganz stil, echt natürlich als Feuerwehrmann. Und das Ganze ist handgeblasen auch noch. Also.
Aber du bist dann eher so einer, der über den Tag ein, zwei viele trinkt und nicht morgens drei und dann ist gut, oder?
Nein, ich würde mal sagen, so sechs Espressi, besser gesagt, über den Tag verteilt, werden schon sein.
Wann trinkst du den letzten? Um wie viel Uhr?
Ist egal.
Also auch teilweise um 19 Uhr?
Ja, kann auch um 10 sein, nach einem guten Essen. Wenn man ganz stilecht, natürlich beim Italiener, muss man schon einen Espresso trinken danach. Na, aber beim guten Essen kann ein Espresso danach schon auch noch kommen.
Geht natürlich gegen jede Empfehlung bezüglich eines guten Schlafrhythmus.
Und ja, aber das ist Bier auch. Bier ist auch nicht gerade sehr gut für den Schlaf. Und das trinkst du auch um 10.
Ja, das ist leider wahr. Nee, mein Koffeinkonsum ist höher, als ich mir zugestehen möchte. Also ich trinke morgens in der Regel so 2 bis 3 Tassen Filterkaffee. dann mittags, nachmittags eigentlich gar nichts mehr, es sei denn, ich bin nur irgendwo mit wem Kaffee trinken, weil ich mich da treffe.
Aber das sind ja Viertel-Liter-Dinger, was du da trinkst, eine Tasse.
Ja, das ist ja schon so 200 Milliliter, das stimmt schon, ja, oder? Ja. Aber ab und zu mittags nochmal so eine Mate, ja, wenn ich mal Lust habe. Und ab und zu auch mal nochmal so eine Monsterdose. Also ich knall mir schon recht viel Koffein rein. Zu viel des Guten, gebe ich zu, mach das bitte nicht nach. Den Monster trinke ich oft nur irgendwie vorm Sport. Das putscht dann einmal nochmal so ein bisschen. Also ich bin schon abhängig. Also
was ich jetzt kürzlich gerade wieder erlebt habe, ist, dass ich jemanden im Informatikbereich kennengelernt habe, der keinen Kaffee trinkt, und passiert mir eigentlich jetzt immer öfter. Und das Wilde ist, dass die gleich immer nachlegen, ja, das ist ganz, ganz komisch, und ich weiß, in der IT und so weiter, die haben sich sofort verteidigen angefangen, und dann habe ich so nachgefragt und die haben gemeint, ja, sie bekommen ständig von allen Seiten irgendwelche dummen Sprüche, wenn sie keine Koffein zu sich nehmen sozusagen. Finde ich dann auch sehr schräg, wenn das so zum fast so ein Requirement eigentlich ist, damit man irgendwie in der IT arbeiten kann.
Naja, das beweist aber auch in irgendeiner Art und Weise, dass ITler dieses Stereotyp natürlich befeuern. Jetzt die Tage auf Instagram auch noch gesehen, unsere Podcast-Kollegen, die Coding Buddies, Grüße gehen raus, falls sie das hören, die haben nämlich auch Werbung für eine Kaffeemarke oder für Kaffeebohnen gemacht. Also, und da ging es auch darum, okay, den stärksten Kaffee, damit Entwickler nochmal schneller programmieren können. Also wir sind da halt schon auch irgendwie selber schuld, ne? Weil wir befeuern das natürlich mit den Memes, was du gerade erwähnt hast. Also, naja, Stereotypen sollen vielleicht auch leben, ich weiß es nicht.
Apropos Werbung. Moment, bevor du weiterspulst. Kaffee ist ein Getränk. Kaffee hingegen ist eine Lebenseinstellung. Das predige ich ja immer wieder, und das Ganze geht übrigens auf die Wiener bzw. österreichische Kaffeehauskultur zurück. In richtigen Kaffeehäusern kann man noch sitzen bleiben, lesen, reden, nachdenken und hat eben keine Stoppuhr im Hintergrund mitlaufen. Kaffee ist da eben noch Kultur und Haltung und nicht nur Koffein. Kaffee ist ein Rahmen, in dem Ideen reifen und Gespräche Tiefe bekommen, und genau darum wollen wir uns mal bedanken für den ganzen Kaffee, den ihr uns so gespendet habt. Besonders bei den 5 letzten Spendern, Tim, Dominik, Daniel, Lukas und Ricardo. Und nur so ist es eigentlich möglich, dass der Andi am Abend noch fit genug ist und ich in der Früh die nötige Energie auf die Straße bringe, um so eine Episode aufnehmen zu können. Also vielen Dank dafür und für alle anderen natürlich. Es gibt alle Infos unter engineeringkiosk.dev/kaffee. Und jetzt geht's auch schon weiter mit der Episode.
Willkommen zurück zur Episode. Das war unser Werbeeinspieler. Naja, gut. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Der Jörg möchte wissen, welche Tools wir zur Selbstorganisation nutzen. Also zum Beispiel für To-Dos, für Tickets, für Notizen, für Notes und so weiter und so fort.
Endlich was wieder mit Inhalt, eine Frage. Bei dem Kaffee sind jetzt eh alle rausgetroppt. Also Andi, du bist ja Organisationsspezialist. Hau mal raus.
Das Thema To-Dos nehme ich schon sehr, sehr ernst, weil das hatte ich schon, glaube ich, in etlichen Episoden erwähnt. Ich denke wirklich, dass wenn du dir deine To-Dos aufschreibst und dann wirklich Follow-ups macht und wirklich organisiert bist, dass das auch von anderen wahrgenommen wird und dir auch im Job hilft, mehr Verantwortung zu übernehmen und so weiter, weil du einfach, man sagt so schön, mehrere Bälle in der Luft hast und auch, ja, organisiert rüberkommst. Das heißt nicht, du musst dir alles im Kopf behalten. Ich nutze natürlich da auch ein Tool für. Ich benutze Remember the Milk, ist ein Tool, was an der Methode Getting Things Done angelehnt ist. Haben wir auch eine Episode zugemacht, Episode 66, Stressbreie, Produktivität in der hektischen Welt mit Getting Things Done.
Stressfreie.
Aber ich nutze Remember the Milk. Es gibt aber auch Google Tasks, es gibt Things, es gibt To-Do-Lists, es gibt Wunderlist. Also eigentlich jedes To-Do-Listen-Tool. Die Tage habe ich auf Hacker News wieder ein Thread gesehen. Da wurde die ganz klassische Textdatei auf dem Desktop gefeiert. Und da hat jemand sein Prozedere niedergeschrieben, wie er oder sie sich managt. Hat sehr viel Zuspruch erhalten, fand ich auch sehr, sehr interessant. Kann nur auch mal verlinken in den Shownotes. Aber ja, für Tickets, im privaten Leben, für Tickets, ich habe nichts im privaten Leben, ich habe keinen privaten Bug-Tracker oder ähnliches. Dafür nutze ich meine To-Do-Liste, da packe ich wirklich alles rein, organisiert in Listen. Auch zum Beispiel der Engineering-Kiosk wird darüber primär gemanagt. Mein privates Leben wird gemanagt, Handwerker werden darüber gemanagt, wirklich alles. Ich habe da sogar so Regeltermine drin, wie dass ich jeden Sonntag einfach die Pflanzen in meinem Haus gießen muss oder wann zum Beispiel ich meinen meine Mülltonne rausstellen muss oder wann ich mich wieder für einen neuen Sportkurs anmelde, weil ich weiß, dass die Sportkurse jeden Samstagmorgen zum Beispiel sehr beliebt sind und deswegen recht schnell voll sind. Solche Thematiken drin, ne? Also habe ich dann auch. Oder Wartungsarbeiten fürs Haus, ja, wann ich mal irgendwie wieder irgendeinen Wasserfilter wechseln muss, sowas.
Also heutzutage nimmt man da ja schon eine App, oder? Du hast die App, um Blumen zu gießen, weil da hast du dann feingranular deine Apps drinnen, zahlst 20 Euro für diese App und dann kannst du deine Blumengießtermine verwalten.
Ja, das ist halt meine Art, wie ich das halt mache, aber es funktioniert und alle Blumen überleben. Ich sag nicht, dass das das Beste ist, was alle Leute machen müssen, es funktioniert nur für mich sehr gut, aber wir sagen auch in Episode 66, dass zum Beispiel der Wolfgang das mehrere Male versucht hat und ich auch und das erst beim zweiten und dritten Mal erst Klick gemacht hat, beziehungsweise dass der Need so groß war oder die Schmerzen so groß waren, dass wir To-Dos vergessen haben, dass wir uns da wirklich zu gezwungen haben. Und wenn man den Flow einmal drin hat, dann läuft's. Bei Notizen sieht's ein bisschen anders aus. Das ist ein totales Chaos-System bei mir. Ich bin nicht happy. Ich habe super viel auf lokalen Zetteln hier oder in so kleinen Büchern drin. Ich habe super viel auf Google Notes oder auf Google Docs und Google Sheets. Das ist immer so ein totales Chaos. Und für den Rest, für, ich sag mal, Briefe, die man so bekommt, nutze ich in letzter Zeit Paperless. Da habe ich alles umgestellt. Das ist eigentlich ganz gut geordnet. Aber Notizen ist immer so ein doofes Thema. Ich weiß, es gibt ziemlich viele Leute, die Notion oder sowas nutzen. Ich habe es mal ausprobiert. Bei Notion gebe ich zu, das hat mir zu viele Möglichkeiten. Zu viele Entscheidungen muss ich da treffen. Deswegen habe ich es bisher nicht gemacht. Aber den Need hatte ich bisher noch nicht, so eine Personal Knowledge Base aufzusetzen. Denn viele Notizen, die ich mache, haben halt nur gewisse Halbwertszeit. Ja? Wie bändigst du das Chaos der Notizen?
Ich habe lang Evernote verwendet, aber die sind dann auch recht strikt geworden mit den Devices, die man verwenden darf, und irgendwie war ich dann auch nicht mehr so happy mit dem Ganzen, also auch von der Software-Seite. Und ich bin dann eigentlich umgestiegen auf Markdown-Files, verwalte die jetzt mit Nextcloud Notes. Funktioniert ganz gut, für längere Sachen habe ich aber natürlich auch meine ganzen Google Docs irgendwo. Also es gibt dann schon 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Orte, wo so Sachen liegen können. Aber mit Markdown fühle ich mich zumindest ganz wohl. Ich habe auch von Evernote das einmal raus exportiert mit einem kleinen Skript, damit ich da alle Notes wieder in meiner Nextcloud habe als Markdown-File. Und da sehe ich jetzt am ehesten so die Möglichkeit, das möglichst offen zu haben und jetzt nicht in irgendeinem System drinnen locked in zu sein und das auch in Zukunft weiter vielleicht in andere Tools mal importieren zu können, wenn da was Besseres kommt oder wenn man dann irgendwie Intelligenz drauflegt mit irgendwelche Tagging-Systeme. Aber ich habe da auch viel ausprobiert, bin nie so richtig glücklich geworden und darum bleibe ich eigentlich beim Klassischen einfach niederschreiben. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Haben wir, glaube ich, auch in der Folge 13, da haben wir nämlich auch noch über Produktivität gesprochen, ganz allgemein. Wie kann man Produktivität erhöhen und sich organisieren? Das Wichtige ist einfach, dass man da irgendwie ein System hat. Getting Things Done ist ja auch eigentlich aus einer Zeit, wo es keine digitalen Systeme gegeben hat. Und Getting Things Done beschreibt es ja auch mit ganz klassischen Zetteln und Ordnersystemen und sowas. Und im Prinzip kann man das aufs Digitale natürlich genauso umlegen. Aber wenn man irgendwie ein Inbox-System hat, wo man irgendwelche Zettel reinlegt, geht das natürlich genauso. Also am Ende ist es wichtig, dass man für sich ein System findet, was funktioniert. Sonst Getting Things Done verwende ich auch in Remember the Milk zusammen mit dir, hast du mich überzeugt. Eigentlich sehr kostengünstiges Tool, zahle auch gerne dafür. Ist wirklich nicht viel, ich glaube $40 im Jahr oder sowas. Ist halt in die Jahre gekommen, irgendwie die Oberfläche aus den 90ern. Aber es funktioniert, muss man sagen. Und darum bin ich da auch eigentlich immer dabei geblieben. Und es funktioniert für meinen Alltag, auch wenn es jetzt wenig Schnickschnack rundherum hat. Jetzt hast du ja schon angesprochen, du managst deine Blumen mit Getting Things Done. Da würde mich natürlich auch interessieren, wie du mit den Low-Performern unter deinen Blumen umgehst, aber das ist ein anderes Thema. Aber der Lars hat auch eine Frage gestellt, die in die Richtung geht, ob wir in irgendeiner Form Rituale haben, automatisierte Workflows, wie da unsere Strategien aussehen und vor allem, wie man mit dem Problem umgeht, wenn man weniger schafft, als was man geplant hat und wenn der Tag dann zu Ende ist und man eigentlich ja mehr machen wollte oder beziehungsweise den Druck dann hat, noch mehr zu tun, obwohl der Tag eigentlich ein Ende gefunden hat. Hat halt nur 24 Stunden.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe. Da geht es um die eigenen Ambitionen oder?
Ja, du planst meistens mehr ein, als was du schaffst. Wie gehst du dann damit um? Akzeptierst du das? Deine Ambitionen sind meistens höher, kenne ich bei dir ja auch. Source Control, dein Projekt, willst ständig was machen, machst aber nie was. Wie gehst du damit um?
Möchtest du jetzt die Coaching-Mentoring-Antwort oder möchtest du die brutale Realität?
Ja, die brutale Realität, darum fragen die Leute ja. Die wollen ja dein reales Bild.
Also ich overcommitte mich jeden Tag. Am Ende des Tages fühle ich mich echt scheiße einfach dabei und denke mir, du hast mal wieder nichts geschafft. Und dann fühle ich mich schlecht und dann versuche ich es zu ignorieren. Dann gehe ich in den nächsten Tag, mache mein Remember the Milk auf, sehe 20 Tasks, 15 davon overdue. Und overdue wird dann sogar nochmal richtig schön mit rot markiert, dass man sich richtig schlecht fühlt. Irgendwann muss ich akzeptieren, ich habe es ja eh nicht gemacht. Dann gucke ich, hat die Welt sich weitergedreht? Dann ist die Antwort oft ja. Dann schiebe ich die einfach eine Woche weiter und versuche es zu ignorieren. Also ich habe sehr hohe Ambitionen an mich. Ich overcommitte jeden Tag. Ich schaffe viel weniger von den Aufgaben, die ich mir vorgenommen habe, als ich diese wirklich schaffe. Ich weiß aber auch, am Ende des Tages habe ich 25 andere Dinge auch gemacht. Deswegen fühle ich mich da nicht so schlecht. Ich versuche jedoch immer mal wieder und aktuell, jetzt gerade, also wirklich diese Woche, hatte ich das Thema wieder auf meinem Tisch. Mein Remember the Milk ist explodiert von roten Overdue-Tasks. Und da habe ich mir gedacht, oh, weißt du was, das bringt doch eh nichts. Ich mache die doch jetzt eh nicht diese Woche. Deswegen habe ich die einfach alle weggeschoben. Dann hatte ich nichts in meiner Liste. Und dann habe ich mir zwei Aufgaben wieder hochgezogen. Die habe ich gemacht. Dann habe ich gesagt, ey cool, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit. Da haben mir zwei weitere Aufgaben wieder hochgezogen. Also da habe ich einfach einen brutalen Cut gemacht. Man muss es, glaube ich, lernen zu ignorieren. Denn die Welt ist so komplex geworden. Man hat immer so viele Aufgaben. Und da muss man sich, glaube ich, wirklich darauf fokussieren. Was ist das Essentielle? Was muss ich wirklich tun? Beispiel mit meinem Hund rausgehen, meinen Job ordentlich machen, die Wohnung putzen, sowas halt. Und ja, Open-Source-Arbeit zum Beispiel, habe ich sehr viele Ambitionen, fällt dann einfach hinten runter. Und ja, ich kriege auch E-Mails von Contributern, hey, kannst du mal auf diesen Pull-Request gucken? Und da, die ignoriere ich dann ab und zu mal weg, das tut mir dann auch total leid. Aber irgendwo hat halt mein Tag auch nur 24 Stunden und meine mentale Kapazität auch. Und da schütze ich mich lieber mich selbst, anstatt mich da darauf kaputt zu machen. Und irgendwann, wenn ich mal eine ruhige Minute habe, dann schaue ich mal in die E-Mail nach. Kennst du dieses Gefühl, Wolfgang?
Ständig, ja. Und ihr habt das auch in letzter Zeit bei mir eigentlich ganz gut beobachten können, dass wenn die Liste so voll ist, dass man dann noch weniger schafft, weil man sich irgendwie bei den meisten Tasks denkt, ah, ich schaffe sowieso nicht und da ist jetzt so viel in dieser Liste und dann beginnt man teilweise auch gar nicht diese Liste zu bearbeiten und fängt gar nicht mal an. Also für mich zumindest ist es leichter, wenn ich wirklich nur, keine Ahnung, zum Beispiel die 4 Tasks, die ich heute haben muss, wirklich in der Liste habe. Und dann ein Ziel habe, das sollte ich abarbeiten und dann probiert man das irgendwie noch zu schaffen, weil diese 4 hat man und danach ist Leben sozusagen, abseits der Tasks, was es dann auch immer ist. Und das funktioniert meistens besser, als wenn man so eine lange Liste hat. Also dieses ständig über die Listen drüber gehen und Sachen rauskicken oder verschieben, ist meiner Meinung nach sehr wichtig und das sollte man irgendwie am Anfang vom Tag machen oder noch besser vielleicht am Vortag, damit man am nächsten Tag wirklich schön reinstarten kann. Und wenn man weniger Overcommitment macht, funktioniert das zumindest für mich meistens besser. Und eine andere Regel, die ich mir auch mal vor einigen Jahren eigentlich so gesetzt habe, weil ich ja in meinem selbstständigen Leben ganz oft das Problem habe, dass die Arbeit zu jeder Tages- und Nachtzeit irgendwo reinschießen kann. Und dann priorisiert man das ja auch gerne gegenüber dem normalen Leben unter Anführungszeichen. Und da habe ich mir mal die Regel gesetzt vor vielen, vielen Jahren, dass ich eigentlich private Dinge, meine Freizeit immer höher priorisiere. Und ich habe früher ganz oft private Dinge abgesagt und nicht zugesagt, weil einfach gewisse Arbeiten noch ausständig waren. Und als Selbstständiger muss man halt irgendwie schauen, dass Geld reinkommt und macht dann vielleicht mehr. Und da habe ich jetzt einfach die Regel, wenn was Privates ist, natürlich kann man das nicht immer machen, aber eigentlich fast immer, dann wird das Private priorisiert, weil den Rest kann ich irgendwann anders auch noch machen, um einfach die gewisse Lebensqualität zu halten. Und das war auch ein hartes Learning, das ich machen habe müssen, fällt mir halt irgendwann auf die Schnauze, wenn man dann nur mehr im Berufsleben drinnen ist. Und das ist mir einfach mittlerweile sehr, sehr wichtig und dann muss halt ein Kunde warten. Oder es gibt weniger Geld oder ich muss es dementsprechend kommunizieren. Aber im Endeffekt schafft man es trotzdem irgendwie immer normalerweise. Und man hat dann aber eine gute Lebensqualität und das ist mir einfach wichtig.
Ich meine, da gibt es ja auch ein Konzept für. Das heißt, dass man sich zuerst selbst bezahlen soll. Ich glaube, dieses Konzept kommt unter anderem aus dem Finanzwesen beziehungsweise beim Sparen. Ja, jeder sagt immer, oh, ich habe kein Geld zum Sparen, wenn es zum Beispiel jetzt an einen ETF-Sparplan geht. Und da sagen ziemlich viele Leute, ja, nutze nicht das Geld, was am Ende des Monats übergeblieben ist für deinen Sparplan oder ähnliches, sondern mach's am Anfang, wenn das Gehalt kommt. Bezahle dich zuerst und dann richtest du den Rest des Monats aus mit dem, was du hast. Muss er natürlich schon noch irgendwie managen und so weiter. Dafür musst du dann wieder deine fixen Kosten wie Miete und so weiter kennen. Alles klar. Aber das schützt dich halt so ein bisschen dann davor, dass du dein verfügbares Geld und jetzt in dieser Frage deine verfügbare Freizeit eher für dich priorisierst, anstatt für andere beziehungsweise für den Job und so weiter. Und du hast ja auch gerade gesagt, dann gibt es teilweise weniger Geld. Ja, das ist aber dann eine aktive Entscheidung für dich, für deine Freizeit und Co. Und das heißt jetzt nicht, dass man sich selbst zuerst bezahlen soll, dass das irgendwie egoistisch ist, sondern man hat ja ein langfristiges Ziel im Sinn. Das ist hoffentlich dann das gute Management deiner eigenen Ambitionen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das einen verrückt macht. Mich hat sehr viel verrückt gemacht. Ich habe immer sehr viel gemacht und das habe ich dann auf andere projiziert. Habe ich gedacht, wieso mache ich denn so viel und die anderen nicht? Ja, wieso habe ich so hohe Ambitionen? Und habe ich dann öfters mal angeeckt. Hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt in diesem Podcast. Deswegen, ich habe immer die Ambition, mehr zu tun. Mein Tag hat immer leider nur 24 Stunden. Es tut mir immer weh. Ich glaube, das ist einfach, leere einfach die Liste und zieh einfach Aufgaben nach vorne, die dir wirklich wichtig sind. Das würde ich mal so sagen, lieber Lars. Aber wenn wir jetzt schon mal dabei sind, die eigenen Ambitionen zu managen. Wolfgang, wie managst du denn dein Stresslevel? Denn das möchte der Daniel denn wissen, denn ich kann mir schon vorstellen, und der Daniel wahrscheinlich auch, dass so eine Podcast-Aufnahme mit mir recht stressig sein kann.
Ja, es gibt ja grundsätzlich diese, oder sagt man zumindest, keine Ahnung, ob das wissenschaftlich so belegt ist, aber den gesunden Stress, der dich irgendwie nach vorne bringt, und dann den bösen oder den ungesunden Stress. Ich persönlich kann ja, würde ich mal sagen, mit dem Stress ganz gut umgehen. Ich würde sogar so weit gehen, dass der Stress für mich gerade in Projekten und so weiter ganz gesund ist. Ich bin auch jemand, der das eher immer rauszögert und dann unter Stress ganz gut etwas fertig machen kann. Hat vielleicht auch den Grund, da ich ja eher in die perfektionistische Richtung gehe und ich kann eigentlich kaum mehr aufhören, wenn ich irgendwas starte. Ich sehe immer noch ein Problem und will was perfektionieren. Und da ist eine Deadline ganz praktisch. Und dann macht man einmal unter einem hohen Stresslevel, macht man das fertig und dann ist es auch fertig. Ist aber natürlich für mich persönlich, und da ist jede Person natürlich anders, auch wie man mit Stress umgeht. Sonst, wenn mir der Stress zu hoch wird, sagt sich jetzt natürlich sehr leicht, aber irgendwie einen Ausstieg finden, einfach mal einen Schritt zurück machen, irgendwas ganz was anderes machen, funktioniert am besten, mache ich aber auch oft nicht. Vor allem, wenn es dann stressig ist, hat man ja irgendwie die Zeit nicht und denkt sich, das funktioniert dann ja nicht. Ich kann jetzt nicht eine Stunde Pause machen oder einen Tag Pause machen, irgendwas ganz was anderes machen, Sport machen oder sonst was. Aber es funktioniert meiner Erfahrung nach einfach am besten, wenn man genau das macht. Und das muss man natürlich auch irgendwo lernen, dass man die Pausen aktiv wirklich priorisiert und dann auch macht und vielleicht erkennt, dass man jetzt gerade im schlechten Stresslevel ist. Aber ich habe da auch keine Regel oder sowas, was man anwenden kann. Ich glaube, da muss man möglichst auf sich selber halt hören und die Erfahrung machen, wie man agiert und wie viel Stress noch gesund ist für sich selbst.
Ja, die eigenen Grenzen kennen ist, glaube ich, eine gute Sache. Ich glaube, wer anfällig irgendwie ist fürs Overcommitment, der rennt vielleicht dann irgendwie ins Burnout oder so. Da habe ich relativ wenig Ahnung von. Wie ich mein Stresslevel manage, ist relativ einfach. Wenn ich gestresst bin, gehe ich zum Sport. Ich mache High-Intensive-Intervalltraining und auf gut Deutsch knalle ich mich da eine Stunde da weg und die Workouts sind in der Regel so anstrengend, dass ich während des Workouts an nichts anderes denken kann als an dieses Workout, um es zu überleben. Ja, überleben im Pulsbereich-Sinne, nennen wir es mal. Und dann bin ich eine Stunde so raus aus meinem Stress und denke nicht über diese Probleme und den Stress oder dieses Thema nach. Da geht es mir deutlich besser. Danach bin ich oft in der Regel so müde, dass ich eine Runde pennen gehe und am nächsten Tag schauen wir mal, wie viel Stress da noch da ist. Ne? Also mein Stresslevel ist dann deutlich geringer, weil ich dann mit einem anderen Blickwinkel auf das Problem gucke. Wenn es irgendwas ist, was ich versaut habe, wo ich dann irgendwie Expectation Management machen muss oder einfach zugeben muss, hey, ich habe es versaut, dann bin ich ruhiger, dann kann ich wenigstens sagen, okay, ich habe mich overcommitted, ich krieg's nicht hin, aber pass auf, hier ist der Weg nach vorne. Dann habe ich oft irgendeine Art von Lösung oder Stress. Wenn es einfach viel Arbeit ist, ja, dann knallhart Priorisierung. Ne? Aber dieses, ich glaube, das ist meine Art, wie ich einen Schritt zurückgehe, das, was Wolfgang gerade gesagt hat. Ich habe meinen Sport gefunden dafür, funktioniert sehr gut. Oder einfach mal 2 Stunden mit dem Hund raus. Ja, ist für mich genau dasselbe.
Jetzt bist du ja ein sehr organisierter Mensch. Hast du schon mal irgendwie solche Apps versucht, wo du irgendwas trackst und deinen aktuellen Zustand, also wie happy du bist oder wie gestresst du bist und das dann irgendwie, also so strukturell angegangen und dann wirklich irgendwas daraus gelernt oder Regeln abgeleitet oder sowas. Gibt ja auch Leute, die das sehr strukturiert eigentlich angehen. Ich bin nicht der Typ dazu, sage ich gleich.
Ich habe es schon mehrmals versucht. Ich habe mehrmals Journaling versucht am Abend. Ja, nur nach dem Motto, da kriegst du jeden Abend die gleichen Fragen gestellt, wofür bist du dankbar und was ist Tolles passiert und so weiter. Und dann schreibst du das einfach in so ein Buch oder in so eine App. Habe ich ein paar Abende gemacht, hat irgendwie nicht funktioniert. Dann habe ich auf meinem iPhone aktiviert, dass er mich jeden Abend fragt, wie ist mein Gemütszustand. So eine Art ist, glaube ich, auch so fest in diese Gesundheits-App von Apple eingebunden. Habe ich auch mal eine ganze Zeit lang gemacht. In letzter Zeit swipe ich diese Push-Notification einfach weg. Aber am Anfang hat es mir schon doch was gebracht, weil dann konnte ich halt zurückgucken, hey, mir geht's ja irgendwie über die letzten 3 Wochen immer positiv oder ähnliches. Und das hat natürlich dann eine andere Wirkung auf mein Stresslevel, weil dann sage ich, okay, das ist eine Momentaufnahme dieser Stress und das ist kein Dauerzustand. Das hat mir dann schon in irgendeiner Art und Weise geholfen, dass ich halt sehe, wie sieht das eigentlich über Zeit aus. Inzwischen mache ich es nicht mehr, aber weil ich die Sportthematik gefunden habe und weil ich vielleicht auch gelernt habe, einfach offen zuzugeben, wenn ich Fehler gemacht habe, auch im Job. Und das wird oft dankbar angenommen, wenn jemand sagt, hey, ich habe es versaut oder zu viel Stress oder ich kriege es gerade nicht hin oder ich brauche Hilfe, wenn man wirklich aktiv sagt, hey, ich brauche Hilfe. Wie gesagt, zum Thema Burnout oder ähnliches, da kann ich nichts zu sagen. Das ist was anderes dann. Ja, das ist ein Stresslevel, das habe ich noch nie erreicht. Ich hoffe, das erreicht auch keiner von euch. Deswegen möchte ich mir da nicht anmaßen, irgendwelche Beratungen zu geben, aber das ist so meine Art.
Wie man muss auch gar nicht unbedingt mit Stress an sich zu tun haben. Also da gibt es ja auch ganz andere Bereiche, warum Burnout entstehen kann. Und Bore-out gibt es ja auch, also ganz ohne Stress. Also es ist dann schon nochmal ein ganz anderes Thema. Aber was Lars uns zum Beispiel auch noch gefragt hat, was da ganz gut reinpasst, ist, wie bleibt man als Vater von 3 kleinen Kindern ein engagierter Softwareentwickler? Also wie kann man Open Source noch nebenbei machen? Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Job, Meetups, Kita, Schule. In dem Fall hat er auch noch ein Kind mit besonderem Förderbedarf. Also da auch noch mal mehr. Und dann will man vielleicht auch noch irgendwie Garten oder sonstige Freizeitdinge machen. Und wie schafft man das, dass man da eigentlich noch das irgendwie balancieren kann?
Ja, ich glaube, da sind wir beide jetzt nicht so die richtigen Ansprechpartner. Wir beide selbst haben keinen Nachwuchs, wir haben keine Kinder. Deswegen können wir da relativ wenig Tipps zu geben, weil wir einfach nicht wissen, wie das Leben mit Kindern ist. Was ich aber weiß, ist, dass diese Frage doch schon das öfteren Mal aufkam, zumindest in unserer Community. Da haben wir auch einige Eltern. Und diese Eltern, weil sie in unserer Community sind, hören auch den Engineering-Kiosk und haben dann anscheinend ähnliche Bedürfnisse, ähnliche Ambitionen, dran zu bleiben und vielleicht ein bisschen mehr zu machen, weil sonst würden sie natürlich nicht den Engineering-Kiosk hören. Das Thema wurde auch schon hier und da mal besprochen. Vielleicht finden sich ja ein paar Leute in der Community und die treffen sich mal zu einem Call oder sowas und tauschen sich aus. Ich weiß nicht, ob es da eine Lösung zu gibt, keine Ahnung.
Ich glaube, ganz allgemein, wenn man sich an dieses Problem nähert, es gibt halt nur begrenzte Zeit. Und ich glaube, man muss auch irgendwann akzeptieren, dass man gewisse Sachen zu einer gewissen Lebensphase einfach weniger machen kann. Und gerade Open Source eignet sich da ja ganz gut, dass man vielleicht einfach mal weniger macht. Man ist ja nicht verpflichtet, da irgendwas zu machen. Und es gibt einfach Lebenssituationen, da macht man mal was weniger. Hat ja auch Auswirkungen auf den Job an sich, das Leben. Es kann ja auch sein, dass man mal im Job weniger performt. Und idealerweise ist es für den Arbeitgeber okay, dass man einfach vielleicht mal auch ein Jahr oder zwei oder so, kennen wahrscheinlich alle, wenn man eben Familie irgendwie mehr Zeit investieren muss, vielleicht kann man auch einen Job zurückschrauben, geht ja auch. Also ich glaube, man muss einfach akzeptieren, dass es weniger Zeit gibt und dann muss man priorisieren. Und ob da Open Source immer ganz vorne stehen sollte, würde ich mal dann bezweifeln, wenn man Familie hat.
Die Frage ist jetzt nicht so wirklich auf Open Source gemünzt, aber das ist zum Beispiel ein Bereich, den kann man einfach weglassen, kann man einfach runter priorisieren. Open Source, du bist niemandem etwas schuldig. Ich weiß, dass man eigene Ambitionen hat und so weiter. Was mir bei dieser Thematik geholfen hat, auch um mein Stresslevel bezüglich Open Source zu managen, bedeutet eigentlich, warum soll ich eigentlich dauerhaft meine Zeit investieren, um die Bugs und Probleme von anderen Leuten oder von anderen Firmen zu fixen, ohne dass ich da was davon dabei habe. Und speziell, wenn es dann um die eigene Familie geht, die steht natürlich an erster Stelle. Und deswegen kann man das halt sehr gut runterschrauben. Aber wie gesagt, springt da einfach mal in die Community. Wir haben da so 1-2 Channels, Random oder Stehtisch oder Episoden-Feedback. Wenn man da die Frage stellt, vielleicht findet sich ja eine kleine Gruppe, die sich vielleicht sogar mal in einem Videocall trifft. Also die Community ist ja da, um zu connecten, um Probleme zu besprechen. Wolfgang und ich haben diese Herausforderung nicht, weil wir keine Kinder haben. Deswegen können wir da vielleicht nur Leute zusammenbringen.
Und sonst, Podcast hören ist ja schon ein guter Anfang, weil Podcasts kann man auch hören, während man andere Tätigkeiten macht. Darum finde ich Podcasts auch persönlich so cool. Und so kann man vielleicht wenigstens in irgendeiner Form noch Knowledge aufsaugen oder was in diese Richtung über Podcasts mit einfangen, während man kocht zum Beispiel.
Podcasting ist ein gutes Stichwort, als hätten wir diese Überleitung geplant. Wir haben auch eine Frage bekommen von Willi, wie lange wir eigentlich diesen Podcast noch machen wollen. Also ich weiß nicht, ob Willi uns eigentlich nicht mehr hören kann. Also
die Frage... Ich wollte gerade sagen, wie war die Frage formuliert? Das war jetzt interessant. Geschrieben sieht man das ja nicht.
Vielleicht hat er auch Angst, dass wir aufhören, Wolfgang.
Wie lange wollt ihr denn noch machen, bitte?
Ja, oder? Wie lang kann ich euch noch zuhören? Ja, das ist ja auch, also ne, assume good intent. Also ich bin dann eher auf der positiven Seite, du dann eher auf der negativen Seite. Also Wolfgang, wann kündigst du mir unsere Podcast-Ehe? Wann reichst du die Podcast-Scheidung ein?
Ja, Scheidung ist vielleicht eigentlich ein ganz gutes Wort dafür, weil es ist halt wie in jeder Beziehung. Du kämpfst dich da durch und solange der Netto-Outcome am Schluss positiv ist, also solange man ein gutes Gefühl dabei hat und was rausbekommt und man Sinn darin sieht, macht man es weiter. Und meistens weiß man das halt im Vorhinein nicht und kann es auch kaum irgendwie prophezeien. In 5 Jahren werden wir genau dort sein. Aber grundsätzlich natürlich die 2000. Episode würde ich schon noch gern machen.
Rechnen wir das mal hoch. Wir sind gerade bei Episode 200 und ein paar gequetschte. 2000 bedeutet eigentlich mal 10. Wir haben jetzt gerade so 3,5 Jahre auf der Uhr. Da würde ich mal sagen, wenn Podcasting in 30 Jahren überhaupt noch existiert, wow. Oder wir steigen auf tägliche Episoden um, dann könnte man die ganze Thematik vielleicht so in 5, 6 Jahren erreichen. Aber auch das ist schon hart. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Also ich weiß es nicht. Ich fand es sehr positiv, dass der Wolfgang immer noch einen positiven Netto-Outcome von diesem Projekt hier sieht. Das war auch eine neue Information für mich. Macht der Podcast Spaß? Im Großen und Ganzen ja. Ist er ab und zu stressig? Ja, auf jeden Fall. Zoffen Wolfgang und ich uns ab und zu und bekommen uns in die Haare? Ja, aber ich glaube, das ist nur menschlich. Aber oft sagen wir dann auch, okay, jetzt hören wir mal auf, uns hier anzuzicken und jetzt lass mal weitermachen. Kriegen wir es irgendwie immer hin? Ja. Lernen wir sehr viel? Ja, auch. Zwingt uns dieser Podcast immer etwas Neues zu lernen? Ja, ebenfalls. Ist dies gegebenenfalls das größte Side-Project, was wir zusammen gemacht haben? Auch ebenfalls. Sehen wir noch sehr viel Potenzial in diesem Projekt? Ebenfalls ja. Zeigt er uns unsere zeitlichen Grenzen wöchentlich auf? Ja, auch. Besonders wenn man irgendwie im privaten Leben nochmal ein paar andere Sachen hat. Keine Ahnung, irgendwie Stress im Beruf oder ähnliches oder Urlaub, ja, da muss man schon sehr viel planen. Haben wir vor, im August, September, Oktober aufzuhören? Ich wurde noch nicht über eine solche Nachricht informiert. Also ich glaube, bis Ende 25 können wir schon noch sagen, okay, werden Episoden erscheinen. Aber wie gesagt, Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Aber wir wollen jetzt nicht sagen, dass wir jetzt die Ambition haben, aufzuhören.
Vielleicht in dem Kontext gleich nochmal die wichtigsten Infos. Ich glaube, das kann man gar nicht öfters wiederholen. Wir brauchen ungefähr 16 Personenstunden pro Episode im Schnitt.
Und da ist noch nicht die Entwicklung des Podcastes gemeint oder des Projektes. Also da ist kein Community-Management drin, da ist keine Softwareentwicklung für die Automatisierung drin, was uns das einfacher macht. Da ist jetzt noch keine Planung drin, ob der Wolfgang irgendwie nach Deutschland kommt und wir gehen zusammen auf eine Konferenz oder ähnliches. Da ist eigentlich noch keine Recherche für neue Gäste oder Themen dabei, sondern also wirklich nur die Vorbereitung einer, also wir haben ein Thema, bereiten das Thema vor, bringen es auf die Audiospur, editieren es, releasen es und so weiter und so fort. Das sind so eigentlich so die 16 Stunden. Man sagt so 8 Stunden ich, 8 Stunden Wolfgang und alles, was dazugehört, das kommt dann leider noch oben drauf. Und ab und zu haben wir so Bursts, da haben wir vielleicht der ein oder andere mal einen Tag oder zwei mehr frei, wo der dann ziemlich viel in die Automatisierung steckt. Und ab und zu knapsen wir jetzt gerade so, okay, wir kommen jetzt gerade so durch. Ab und zu haben wir gute Wochen, da produzieren wir 3, 4, 5 Folgen vor. Und ab und zu ernähren wir uns von der Hand in den Mund jede Woche.
Also diese Woche, wo wir 5 Episoden produziert haben, die zeigst du mir. Aber hin und wieder sind wir im Vorlauf ganz gut unterwegs. Ja, das stimmt. Und das zweite wichtige Fakt, was ich auch immer gerne erzähle, weil das ist erstaunlicherweise immer noch im Umlauf. Nein, wir bekommen von Spotify kein Geld.
Wann hast du das gehört?
Es glauben immer noch ganz viele Leute, dass man von Spotify Geld bekommt, gleich wie die Musiker die Geld von Spotify bekommen für die Musik, wenn man sie hört. Anteilig ist zwar relativ wenig, aber immerhin ist irgendwas anteilig. Nein, Podcaster bekommen kein Geld von Spotify. Null. Außer man ist so ein Spotify-Exclusive und hat wirklich einen Vertrag, dass man für Spotify was produziert, also die großen Podcaster.
Zur Transparenz. Wir bekommen Geld beim Podcast, wenn jemand von euch uns einen Kaffee spendet.
Vielen Dank dafür übrigens.
Vielen Dank. Der Kaffeespende-Link findet ihr in den Shownotes. Oder wir bekommen auch Geld, wenn sich eine Firma dazu entscheidet, bei uns Werbung zu buchen, die wir ab und zu mal ausspielen. Für die fleißigen Hörer nehmen wir mal als Beispiel das Jahr 2025. Ihr habt im Januar ein bisschen Werbung gehört. Ansonsten haben wir dieses Jahr keine Werbung gemacht. Das bedeutet natürlich dann auch, wir haben dieses Jahr bis auf die Kaffeespenden keine Werbedeals gemacht und somit kein Geld verdient. Und hintendran bedeutet dies, wir bezahlen das hier alles entweder aus den initialen Werbeeinnahmen, das wird dann alles refinanziert. Wir haben Kosten für die Audioaufnahmesoftware. Ab und zu nutzen wir ChatGPT, die Pro-Version dafür. Wir haben ab und zu mal Reparaturen oder neues Audio-Equipment angeschafft, zum Beispiel für On-Site-Aufnahmen. Wir verschicken ab und zu Mikrofone an Gäste, damit die Audioqualität gut ist. Das bedeutet Versand und allem drum und dran.
Die Hosting-Plattform. Also wir haben schon gewisse Ausgaben. Ganz wichtig auch, wir haben auch unbezahlte Werbung. Gerade aktuell haben wir so eine Kooperation mit Silicon Weekly. Ist ein anderer Podcast, solltet ihr übrigens unbedingt mal reinhören. Den finden wir cool, sie finden uns cool. Haben wir gedacht, okay, könnten wir ja mal gegenseitige Werbung machen, um einfach den jeweiligen HörerInnen das noch mitzuteilen, dass es da einen anderen coolen Podcast gibt. Und das machen wir natürlich, weil wir persönlich auch überzeugt sind, dass das ein guter Podcast ist. Oder wenn wir ein anderes Projekt mal erwähnen, kann ein Open-Source-Projekt sein oder irgendein NGO-artiges Projekt. Also da, wo wir überzeugt sind, da machen wir auch gern mal unbezahlte Werbung für die jeweiligen Projekte.
Kurzum, verdienen wir uns eine goldene Nase? Nein, überhaupt nicht. Zahlen wir netto sowie brutto 100% drauf? Ja, das ist aber so dermaßen. Wir haben Spaß. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Und falls ihr uns unterstützen wollt, indem ihr hier mal Werbung schalten wollt oder beziehungsweise eure Firma dafür überzeugen wollt, Werbung zu schalten, schreibt uns einfach eine E-Mail. Findet ihr auch in den Shownotes und dann quatschen wir zu dem Thema. Man würde uns natürlich sehr freuen, weil das fördert diesen Podcast und das hält vielleicht auch diesen Podcast länger am Leben. Ich weiß es nicht, weil ist halt ein Side-Project, wo wir halt auch ziemlich viel investieren.
Und wenn ihr ein cooles Projekt habt, könnt ihr euch auch gerne melden. Wenn wir da zusammenfinden, machen wir, wie gesagt, auch gerne Werbung für coole Projekte, die wir unterstützen wollen.
Ich habe gerade erwähnt, dass wir unter anderem Podcast-Equipment auch kaufen und verschicken. Und der Markus würde gern wissen, wie sich unser Podcast- und Recording-Equipment über die letzten Jahre entwickelt hat. Vor allem aber seit unserer Podcast-Equipment-Folge. Die Podcast-Equipment-Folge haben wir am 20. Februar 2024 gemacht. Das ist die Episode 111. Da ging es um, wie wir, Wolfgang und ich, das den Podcast overengineeren. Da haben wir einmal uns nackt gemacht, mit was wir eigentlich aufnehmen. Wolfgang, ich glaube, du bist unser Audio-Engineer. Sag mal was dazu.
Ja, also wenn ich es richtig im Kopf habe, in der 111er-Episode haben wir vor allem über den Software-Stack gesprochen und wie wir die Automatisierung machen.
Nee, auch über den Hardware-Stack. Also welche Mikros wir nutzen und so weiter.
Und genau da hat sich vermutlich gar nichts geändert. Und auch da kann ich auch nur immer wieder sagen, man überschätzt eigentlich die Komplexität und die Kosten, die mit dem Equipment einhergehen. Man bekommt wirklich gutes Equipment um wenig Geld, also ein gutes Mikrofon bekommt man unter 100 Euro und viel mehr braucht man dann eigentlich auch gar nicht. Es ist nur wichtig, dass man mal grundsätzlich überhaupt ein physikalisches, größeres Mikrofon hat. Das ist einfach automatisch immer eine bessere Qualität. Alles ist besser als irgendwelche iPods. Alleine schon die Distanz zwischen Mund und Ohr, die muss man einfach überbrücken. Wenn man ein Mikrofon vor sich hat, vor dem Mund, ist es einfach schon eine wesentlich bessere Qualität. Und dann erreicht man ein gewisses Minimum, würde ich mal sagen. Ganz viel kann man über Software auch steuern. Da wäre bei uns sicher noch viel Luft nach oben. Ich bin kein professioneller Editor. Und wenn man jetzt nicht gerade das schlechteste Equipment hat, also weil sonst hat man das Problem Shit in, Shit out. Das gibt's immer, aber sonst kann man eigentlich relativ viel mit Software machen. Und klar, wir haben uns mal mehrere Mikrofone angeschafft, dass wir es eben, wie Andi erwähnt hat, schon bei Post verschicken können an Gäste, die keine Mikros haben. Wir haben Funkmikros, die man anstecken kann. Haben wir uns mal auch eingebildet, wenn wir vielleicht mit Video oder ähnliches was machen, brauchen wir aber selten. Und aktuell haben wir nicht immer das klassische Setup mit unseren Mikrofonen, remote, und da kommen wir eigentlich auf eine ganz gute Qualität Und Markus hat eben auch gefragt, was sind unsere Ratschläge für angehende Podcaster, wenn man das von der Equipment-Seite sieht. Irgendein sinnvolles Mikrofon, ich würde mal sagen 50 Euro plus, und dann einfach losstarten. Und da hat man schon eine super Qualität damit. Und alles andere kommt mit der Zeit. Und man, klar kann man nach oben hin immer teurere Mikros kaufen. Und der Andi und ich hatten schon öfters die Diskussion, weil der Andi ist ja immer der Premium-Mensch. Der hätte gern so ein 800-Euro-Mikrofon. Aber ob am Ende dann der Inhalt besser ist und die Leute eher zuhören, weil man ein teures Mikrofon hat, wage ich mal zu bezweifeln. Und daher einfach möglichst schnell, möglichst einfach loslegen und immer auf den guten Content konzentrieren. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ich mache es ungern, leider hat der Wolfgang aber recht. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz zu den Fakten. Und zwar die Mikrofone, die wir versenden und mit welchem der Wolfgang auch aufnimmt, ist ein Samson Q2U. Das kostet aktuell bei Amazon 99 Euro. Das sind die, die wir verschicken.
Ist das schon wieder teurer geworden. Wir haben das mal um 70 Euro gekauft.
Ja, 70 oder 80 Euro, genau. Wenn Gäste uns fragen, hey, habt ihr eine Empfehlung? Ich wollte mir sowieso mal ein Mikro kaufen. Dann empfehlen wir auch immer das Samson Q2U für 80, 90 Euro. Hat einen USB-Anschluss, hat einen XLR-Anschluss. Wunderbares Mikro. Kann man wirklich sehr gut kaufen für den Start, wie gesagt, und 99 Euro für ein gutes Mikro.
Ist ein dynamisches Mikrofon und ist daher nicht so empfindlich auf Umgebungsgeräusche. Hingegen die Kondensatormikrofone, die gerne empfohlen werden, sind halt viel empfindlicher. Und wenn man da keinen Raum hat, der nicht hallt oder im Nebenraum irgendwie Lärm ist oder vielleicht wirklich, dass man in einem Studio ist, dann hat man mit einem Kondensatormikrofon eher Probleme. Also da würde ich auf jeden Fall ein dynamisches Mikrofon empfehlen. Das sind so die klassischen Bühnenmikrofone, die man so in die Hand nehmen kann. Das sind meistens dynamische Mikrofone. Und die Kondensatormikrofone sind diese klassischen Podcast-Mikrofone, wo man dann so einen möglichst breiten Klang hat, breites Klangbild. Aber wie gesagt, sind viel empfindlicher und in der Praxis eher problematisch, wenn man kein sauberes Environment hat, wo man aufnehmen kann.
Ich habe zum Beispiel ein Rode NT-USB, das ist ein Kondensatormikrofon und das hört man ab und zu auch, wenn ich mal weiter weggehe, weil mein Raum nicht so super ist. Das habe ich mal geschenkt bekommen, das kriegt man aktuell für 160 Euro. Kann ich auch sehr empfehlen, sehr gutes Mikrofon. Aber wie gesagt, Kondensator versus dynamisches, das was der Wolfgang gerade erzählt hat. Viele professionelle Podcaster oder immer wenn ihr irgendwelche Influencer in irgendwelchen YouTube-Streams seht, die haben meist ein Shure SM7B. Das ist ebenfalls ein dynamisches Mikrofon in einer anderen Preisklasse, gibt es für knapp 400 Euro. Ist natürlich ein sehr, sehr gutes Mikro. Braucht man das zum Start? Nein, braucht man überhaupt nicht. Samson Q2U für 99 tut es total. Und bei On-Site-Aufnahmen sind wir mit einem Zoom P4 Podtrack unterwegs. Das ist ein mobiler Podcast-Recorder und den gibt es aktuell für 180 Euro. Das ist es eigentlich, womit wir hardware-seitig aufnehmen. Wie hat sich das software-seitig entwickelt? Ich meine, wir sind immer noch mit Zencaster unterwegs. Wir hosten immer noch auf einer Plattform namens Red Circle. Podcast-Hosting ist da auch eigentlich gratis, es sei denn, man möchte zum Beispiel sowas wie Dynamic Ad Injection haben. Ab und zu hört ihr ja mal so Aufrufe, dass ihr uns auf Social Media folgen sollt oder uns weiterempfehlen sollt. Sowas injecten wir dann dynamisch. Können wir immer sehen, wie oft das ausgespielt wurde und solche Thematiken. Der Software-Stack hat sich gar nicht so weiterentwickelt. Wir managen unseren Podcast über YAML-Dateien in einem Repository und haben uns so ein bisschen Tooling dazu geschrieben mit Automatisierung. Mal so als kleines Beispiel. Zu jeder Episode erstellen wir eine YAML-Datei mit ein paar Metadaten, wie zum Beispiel Titel und einem Link zu einem Google Docs-Sheet. Da sind dann Notizen drin. Dann nehmen wir die Episode auf. Irgendwann schneidet der Wolfgang die. Der ist nämlich unser Audio-Engineer. Das MP3-File packt er auf seine Nextcloud, dann packt er einen Download-Link in das YAML-File, dann startet da so eine GitHub-Action, die erzeugt automatisch ein Transkript, committet das wieder zurück ins Repository. Wenn das Transkript da ist, startet die GitHub-Action nochmal, fragt dann OpenAI, hey, wir haben hier dieses Transkript, kannst du uns ein paar Sachen generieren, wie zum Beispiel diese Speaker-Allocation, also wann, wer, wie lange spricht, sowas machen wir über AI, oder welche Tags diese Episode bekommen soll. Da sind wir ein bisschen faul, aber ja, wir haben so eine Art State Machine da gebaut und das war's eigentlich. Und da modifizieren wir immer ein bisschen mehr an diesem Tooling, um versuchen, unser Leben einfacher zu machen, um diese 16 Stunden vielleicht ein bisschen runterzukriegen. Social Media Posts mache ich immer noch alles manuell, ja, also das ist ziemlich viel manuelle Arbeit, aber ja, das ist es eigentlich im Großen und Ganzen.
Also wenn jemand gute Tipps hat, wie wir das noch weiter automatisieren können, also Social Media Posts oder Editing in irgendeiner Form, bitte gerne. Schaut in Discord vorbei. Wir sind froh um jeden Tipp.
Wo wir schon bei Side Project sind, weil ich hatte ja auch während dieser Episode erwähnt, dass dieser Podcast so eigentlich das größte Side-Project ist, was wir bisher gemacht haben, also auch, glaube ich, einzeln. Und da hat uns der Matthias gefragt, ob wir bereits ein Side-Project zusammen hatten, außer dem Podcast.
Also wenn ich das richtig im Kopf habe, haben wir sonst kein sinnvolles Side-Project bisher gemacht, zumindest was das Licht erblickt hätte. Wir hatten mal an Recursive gearbeitet, das haben wir, glaube ich, auch schon öfters erwähnt, mal irgendwo, wo es darum gegangen ist, dass man Spenden an Open-Source-Projekte verteilen kann, weil wir haben das Problem eigentlich darin gesehen, wenn Personen oder Firmen Geld an die Open-Source-Community spenden wollen, dann ist es sehr schwierig, das Ziel zu identifizieren. Also an wen spendet man eigentlich das Geld? Das passiert dann ganz oft so, dass die großen Open-Source-Projekte, irgendein React oder sonstige Library einfach viel Geld bekommt, weil das kennt man halt, das verwendet man. Und die ganzen kleinen Tools, die da eigentlich im Hintergrund stehen von so Libraries, also man braucht ja nur mal in so ein Package-JSON hineinschauen, was da an anderen Packages inkludiert wird, die sehen meistens von dem Geld nichts oder sehr wenig. Und unsere Idee war, das automatisiert an alle, die in diesem Stack verwendet werden, also alle Dependencies, die in irgendeiner Form eingebunden werden in das eigene Projekt, dass die alle in irgendeiner Form einen kleinen Geldbetrag bekommen. Also wenn man 1.000 Euro spenden will, dann geht unsere Software durch den ganzen Baum durch, checkt, wo sind die Abhängigkeiten, welche Libraries werden verwendet und berechnet dann, wie viel jedes Teilstück von meinem Stack bekommen soll. Sind wir dann am Ende gescheitert an der ganzen rechtlichen Thematik und finanziellen Thematik? Es ist super kompliziert, mit Spenden umzugehen. Es wäre ein internationales Projekt gewesen und ist einfach nicht so leicht, irgendwie Geld nach Afghanistan zu bringen, wenn da eine Entwicklerin zum Beispiel sitzt von irgendeinem kleinen Projekt. Und haben das dann ehrlicherweise aufgegeben, obwohl wir da lange daran gearbeitet haben und mit vielen Leuten aus der Branche gesprochen haben, die auch da sich sehr gut auskennen im finanziellen Bereich. Es gibt jedoch eine Seite, die sowas Ähnliches macht und die funktioniert eigentlich ganz gut, möchte ich auch erwähnen an der Stelle, ist thanks.dev, wo man genau das eigentlich machen kann, und die machen ein ähnliches Konzept, sitzen in Australien, mit denen hatten wir auch mal in Kontakt. Die schaffen das irgendwie finanziell zu machen oder sie machen es einfach, wo kein Kläger, da kein Richter, das haben wir nie so ganz rausgefunden. Ist aber eine vertrauenswürdige Seite und funktioniert eigentlich ganz gut und ist auch jetzt gut angenommen worden in der Zwischenzeit. Also kann man durchaus verwenden, wenn man das ein bisschen breiter verteilen will, wenn man da eine Spende hat.
Vielleicht haben wir uns ein bisschen überschätzt und vielleicht waren wir auch ein bisschen perfektionistisch unterwegs, weil in der Regel wollten wir die ganze Sache in Deutschland zum Fliegen bringen. Das bedeutet, du kriegst Geld, du musst Geld in irgendeiner Art und Weise verwahren für eine gewisse Zeit und es dann an etliche Leute ausschütten, und da kommt es auch schon. Wir brauchen von diesen etlichen Leuten natürlich dann Adresse oder irgendein Überweisungsziel. Das bedeutet, diese Daten müssen erstmal, ich sag mal, gesammelt werden. Dann verwahren wir das Geld in irgendeiner Art und Weise. Na, ihr merkt schon, da kommt man schon an die Frage, sind wir dann eine kleine Bank? Und damit ist man in Deutschland bei der BaFin und bei der Bundesfinanzaufsicht. Und dann geht es relativ schnell an das Thema kleine Banklizenz und so. Und dann ist die nächste Frage, wie geht man denn mit dem Geld um, was wir dann allokiert haben an irgendwelche Dependencies, die sich aber nie gemeldet haben? Ja, was machen wir dann mit diesem Geld? Weil du kannst Geld für andere verwahren, sofern diesem einem gewissen Zweck zugeführt wird. Aber wenn die Person, an die das Geld eigentlich gehen sollte, nicht da war oder sich nicht meldet oder ähnliches, dann erlischt dieser Zweck und auf einmal hast du Geld über und jeder fragt sich so, was machen wir mit diesem Geld? Ja, also in Deutschland ist das nicht ganz so einfach. Und da haben wir gedacht, was wollen wir jetzt eigentlich tun? Wollen wir jetzt eigentlich hier ein Problem für die Softwarewelt lösen oder wollen wir uns eine Banklizenz besorgen? Und das hat natürlich hinten dran einen ganz anderen Rattenschwanz mit sich gebracht. Und irgendwann haben wir gedacht, wir haben uns echt viel Gedanken gemacht. Wir haben auch mit sehr guten Freunden gesprochen, die zum Beispiel mit ihrer Firma eine kleine Banklizenz haben. Die waren wirklich in den Prozess involviert und die haben uns einfach mal so einen Einblick in das ganze Thema gegeben. Puh, und als Side-Project war es dann ein bisschen, offen gesprochen, zu viel für uns.
Es hätte ja auch dann wirklich ein größeres Projekt werden können, wo man auch vielleicht mehr Zeit dann investiert hätte. Ein anderes Thema, was auch noch so ein Knackpunkt war, wir wollten das wirklich für Firmen zur Verfügung stellen, weil wir auch eigentlich glauben, dass die Firmen mehr spenden sollten und auch ganz viele Firmen dazu bereit sind, weil keine Ahnung, ob aus dem Privaten wirklich da so viel rumkommt. Aber das Problem ist, eine Firma will eine Rechnung, eine Firma will es absetzen und das hat dann ganz andere Implications auf den ganzen Prozess und was da nötig ist. Und auch das ist schwierig. Thanks.dev bietet dir auch keine Rechnungen an, soweit ich weiß. Also als Firma hast du dann wieder ein ähnliches Problem und kannst es auch nicht dementsprechend gleich verwenden. Und du wirst es ja auch dann absetzen können, dass das wirklich eine Betriebsausgabe ist.
Also der Wolfgang hat dieses Rechnungsproblem jetzt ganz klein beschrieben, aber das ist viel größer. Also auf der einen Seite musst du eigentlich als Vendor beziehungsweise als Unternehmen in großen Unternehmen registriert werden und gewitelistet werden. Also dieser ganze Procurement-Prozess ist nicht zu unterschätzen. Dann auf der anderen Seite will die Firma eine Rechnung haben. Wenn wir aber sagen, okay, wir verteilen 10.000 Euro an alle Dependencies von React, dann bekommen wir oder wir stellen ja dann etliche Gutschriften aus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Dependencies React hat, aber ich gehe mal aus von über 1.000. Ja, wenn man den ganzen Tree aufblättert, dann stellen wir eigentlich 1.000 Gutschriften aus. Ja, also wir müssen dann diese 1.000 Gutschriften in irgendeiner Art und Weise durch eine Rechnung funneln und dann unsere Plattform Recursive müsste dann eine Rechnung stellen und so. Aber das ist schon nicht einfach. Und da musst du die ganze Sache vielleicht zeitlich limitiert machen, weil du möchtest das Geld ja nicht dauerhaft verwahren, etc. etc. Also wer dieses Problem in Deutschland, in der EU löst, Wahnsinn. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass das genau der Grund ist, warum GitHub Sponsors nur in gewissen Ländern zur Verfügung steht und dass der Länder-Rollout auch ja immer noch ongoing ist und dass manche Länder da einfach völlig außen vor bleiben aufgrund von Sanktionen und Co. Finanzen ist auf jeden Fall immer ein hartes Thema.
Aber zurück zur Frage, sonst kein Side-Project. Der Podcast reicht wirklich leicht aus.
Und ich muss nicht noch mehr mit Wolfgang sprechen. Also ich spreche ja schon mehr mit ihm als mit meiner Frau. Das ist ja schon hier. Das ist ja schon, das ist meine zweite Ehe. Nun gut. Eine Frage, die wir auch bekommen haben, die ich lustigerweise auch mal vor gar nicht allzu langer Zeit in der Discord-Community gestellt habe, ist zum Thema Videospiele. Denn ich hatte ein bisschen Zeit und wollte mal im Kopf mal was anderes machen. Da habe ich gedacht, boah, ich habe früher immer Counter-Strike gespielt und so weiter. Hatten wir ja auch mal eine Episode zu, dass ich da auch programmiertechnisch unterwegs war und Age of Empires und so weiter und so fort. Und irgendwie bin ich aus dem ganzen Videospiel-Game halt raus. Aber ich dachte mir, boah, wäre mal ganz cool, wenn ich jetzt einfach mal 2 Stunden an einem Abend eine Runde spiele, mal ein bisschen Kopf aus, ja, was spiele ich denn da? Habe ich die Steam-Library aufgemacht und wurde einfach erschlagen, weil ich wollte eigentlich nur 2 Stunden Runde zocken und das Ding dann wieder zur Seite legen. Dann habe ich meine Discord-Community gefragt, hey, was habt ihr denn da so für Spiele und so, die man so empfehlen kann? Und eine ähnliche Frage wurde von Anonym gestellt, also diese Person hat leider keinen Namen genannt. Und zwar war die Frage, hattet ihr Programmiervideospiele wie TIS 100 oder ähnliches gespielt?
So, jetzt erklär mir mal, was ist TIS 100?
Ja, ich muss...
Für ein Spiele-Nackerbarzel wie mich?
Ja, ich musste es auch erst googeln, ich kannte das Spiel nicht. TIS 100 ist ein Programmierpuzzle-Videospiel. In dem Spiel schreibt der Spieler Pseudo-Assembler-Code, um bestimmte Aufgaben auf einem fiktiven virtualisierten Computer aus den 1970er Jahren zu lösen, der beschädigt wurde. Also, mega geil. Die Screenshots sehen nicht so gut aus, aber ich glaube, ich teste das mal an, weil das hört sich ziemlich cool an. Und da wir anscheinend beide nicht wussten, was TIS 100 ist, also jetzt für diese Frage, nein, wir haben es dann anscheinend nicht gespielt, haben wir ähnliche Programmiervideospiele gespielt. Ich habe mal angefangen, Factorio zu spielen. Kennst du Factorio, Wolfgang?
Vom Namen her, ja.
Factorio ist ein Aufbaucomputerspiel mit Echtzeit-Strategie-Elementen in einem futuristischen Szenario. Da baust du so Produktionslines und dann werden Rohstoffe von A nach B transferiert und so weiter und so fort. Und das geht halt immer weiter. Ich habe relativ schnell aufgehört, weil das sehr, sehr hartes Suchtpotenzial hat und ich bin dafür anfällig. Also ich weiß, wenn ich das beginne, dann will ich da Perfektion an den Tag legen. Und deswegen habe ich Factorio mal ganz schnell wieder aufgehört und wieder deinstalliert. Und seitdem wehre ich mich konstant dagegen, Factorio wieder erneut anzuspielen. Dann habe ich in der Community nachgefragt und habe mein Problem beschrieben, dass ich dieses Suchtpotenzial habe. Und dann hat mir jemand Shapes empfohlen. Shapes ist unter GPL V3, also Open Source, was sehr schön ist. Es ist von Factorio inspiriert, aber es wird eher so als gemütlicheres Factorio bezeichnet, ohne Zeitdruck. Habe ich noch nicht gespielt, hört sich aber eigentlich ganz gut an. Dann wurden noch so andere Simulationsspiele wie Sid Meier's Civilization oder Railroads empfohlen. Also anscheinend haben ProgrammiererInnen ja so einen Hang zu Simulationsspielen oder so Aufbauspielen oder Umweltstrategiespielen oder ähnlich. Ich warte eigentlich jetzt nur, dass der Wolfgang seine Monkey Island Story wieder auspackt, weil er hat mir die Tage gesagt, dass er Monkey Island wieder installiert hatte.
Hatte ich auf meinen alten Laptop installiert, bevor er mir geklaut wurde. Und weißt du, wie schwierig es ist, die Steam Engine auf Linux zum Laufen zu bringen? Gar nicht so einfach. Aber ich habe es damals geschafft und habe ein bisschen angespielt, aber ist dann auch gleich wieder in den Hintergrund gerutscht, weil ich habe einfach so viele Side-Projects und Ideen, dass das meine Spiele sind. Also wenn ich schon Coding mache oder irgendwie Zeit in Code investiere, dann mache ich das bei meinen Side-Projects und das ist genug. Spiele, Spaß, weiß ich nicht. Spaß, weiß ich auch nicht. Aber vielleicht sowas Ähnliches auf jeden Fall.
Naja, ich finde es halt nicht verkehrt, besonders weil wir in dieser Podcast-Episode ja auch über Stress gesprochen haben und Stressmanagement und so weiter. Deswegen, dass man ein paar zu mal was ganz anderes macht.
Ja, aber dann gehe ich lieber auf den Berg oder in die Natur oder mal Mountainbiken oder klettern, anstatt wieder irgendwas zu coden oder so.
Ja, aber abends, wenn es dunkel ist?
Ja, da code ich dann an meinen Side-Projects. Darum ist es mir ja wichtig, wie gesagt, priorisiere immer irgendwelche privaten Events. Wenn jetzt jemand sagt, gehen wir klettern, bin ich eigentlich fast immer dabei, wenn es irgendwie geht, wenn ich jetzt keine Termine vereinbart habe, weil ich kann am Abend immer noch irgendwas machen und programmieren oder sonstige Arbeitssachen machen. Das ist der Vorteil des Selbstständigseins. Oder der Fluch. Man muss Zeit managen, selbst übernehmen.
Also die Antwort auf, haben wir mal Programmiervideospiele wie TIS 100 oder ähnliches gespielt? Die Antwort ist nein. Ich suche solche Spiele. Ich würde sie sehr gern spielen. Und jetzt nach dieser Frage werde ich TIS 100 doch mal ausprobieren. Falls du diese Episode hörst und falls du sagst, hä, wieso kennen die das Spiel nicht? Das ist ja wohl mega gut. Kommt mal in die Community oder schreibt uns eine E-Mail. Ich will programmierähnliche Videospiele, beziehungsweise Videospiele.
Schreibt sie dem Andi, schreibt sie nicht uns, schreibt sie dem Andi.
Ich will Spiele, die, wo man sagt, okay, das ist eigentlich für Programmierer oder für Softwareentwicklerinnen gemacht. Das wäre mal was, da wo man mal ein bisschen nachdenken muss, ein bisschen Strategie, klar, Civilization und so weiter, aber eigentlich auch so für den Zeitvertreib am Abend. Deswegen würde mich sehr freuen, bitte einmal in die Discord-Community kommen oder per E-Mail kurz an mich droppen. Dankeschön. So, und jetzt kommen wir zur letzten Frage, auf die alle gewartet haben, weil wir haben sie initial angeteasert. Und jetzt versuchen wir mal den Wolfgang wirklich drauf festzunageln und nicht wie diese Politiker-Antwort drumrum zu brabbeln, weil der wirft mir immer vor, immer wieder diese Politiker-Antwort, it depends, Andi, jetzt kommen wir bald mal bei den Fakten hier. Nee, Wolfgang, bleib mal bei den Fakten. Wie wir alle wissen, hat der Wolfgang mal mit einem Kollegen die Plattform codeprints.dev gebaut. Verlinken wir auch in den Shownotes. Codeprints.dev ist ein Service. Da kannst du dein GitHub-Profil angeben und du kriegst deinen GitHub-Streak, diese grünen Mopeds da unten, diese Timeline, und kannst du die als Poster drucken lassen oder als Tasse drucken lassen oder ähnliches. Und ich werde immer noch auf der Startseite gefeatured, sehe ich gerade, weil ich habe, glaube ich, eins der ersten Poster bekommen. Das eigentlich, wieso habe ich da noch nie Geld für bekommen? Lustig, da hatte ich noch lange Haare.
Ja, da musst du die jetzigen Besitzer fragen.
Auf jeden Fall hat der Wolfgang dann irgendwann gesagt oder mit dem Kollegen zusammen, Grüße gehen raus an den Matthias Endler, den haben wir auch schon ein, zwei Mal im Podcast hier. Okay, irgendwie wollen wir an diesem Projekt nicht mehr weitermachen, lass mal gucken, ob wir wen finden, der das kauft, und dann hat der das verkauft, das Projekt. Also da kann man ganz offiziell von einem Exit sprechen, wie man das im Startup-Fachjargon nennt. So, Wolfgang, und jetzt wollen wir alle wissen, wie viel Geld ist da über die Ladentheke gegangen und was kam da wirklich raus? Jetzt kommen wir nicht, wir haben das im Vertrag gesagt, dass wir das nicht nennen dürfen. Wir sind hier unter uns. Und für alle Leute, die das jetzt gerade, ich meine, ihr könnt das ja nicht sehen, ne? Ihr hört das ja nur. Der Wolfgang grinst gerade sehr stark und ich glaube, er sucht gerade die initialen E-Mails und guckt wirklich im Vertrag nach oder ähnliches. Der kann mir jetzt nicht sagen, dass er den Betrag nicht kennt. Also das wäre eine Lüge und das wäre eine Lüge an unsere ganze Community und er weiß das genau. Deswegen, Wolfgang, bitte, Abfahrt. Was hast du verdient? Wie hoch war der Exit? Und die explizite Frage von Matthias war, wie hoch war nun die Summe? Da wurde so das Wort nun genannt. Wie hoch war nun die Summe, die Wolfgang bei seinem Exit erhalten hat?
Also du hast mich ja das ja schon in Episode 199 gefragt und du hast da ja auch dann eine Herleitung probiert mit den Stundensätzen, weil ich ja erwähnt habe, wie viele Stunden das ungefähr waren damals und wie wir da zu einem Preis gekommen sind. Was jetzt für dich natürlich schwer zu verstehen ist, aber ich habe ja einen gewissen Berufsethos, Andi. Also ich plaudere ja nicht einfach irgendwelche Fakten aus, vor allem wenn ich nicht mit den Leuten gesprochen habe, die da beteiligt waren und die das bezahlt haben. Und daher werde ich dir natürlich keine Summe nennen. Aber damit du glücklich bist, du warst mit deiner Schätzung damals in Episode 199 ziemlich gut dran. Und was glaubst du überhaupt, dass ich einen Vertrag nachlesen kann? Du glaubst wirklich, wir hatten dann einen Vertrag, wieder Berufsethos. Das war eine gute Übereinkunft. Ich glaube, wir hatten keinen Vertrag. Wir hatten einfach nur eine Rechnung. Das war alles. Also pragmatisch. Danke an Hendrik dafür übrigens.
Du bist ja so ein klassischer Kaufmann, der sagt, okay, bei einem Handschlag gilt der Deal.
Wenn man die Leute so gut kennt, dann ist das durchaus in Ordnung.
So, jetzt hast du einen Nachteil, Wolfgang. Ich kenne alle involvierte Parteien. Und nach diesem Podcast werde ich einmal kurz alle involvierten Parteien fragen. Und dann schauen wir mal, was da rauskommt.
Das Problem ist ja, dass du einfach ein schlechtes Gedächtnis hast, weil ich glaube, ihr habt dir ja sicher irgendwann mal erzählt, wie viel wir bekommen haben.
Nein, nein, nein. Sowas würde ich wissen. Es gibt Dinge, die vergesse ich sehr schnell. Es gibt Dinge, da schweigst du wie ein Gentleman, ja, Berufsethos, wie du es genannt hast. Aber ich frage einfach die Parteien und...
Du lässt nicht locker, wolltest du sagen.
Naja, es ist eine Ask Me Anything. Und Anything ist halt, wie hoch war nun die Summe, die Wolfgang bei seinem Exit erhalten hat. Ich setze mich halt nur für die Interessen für Matthias ein. Matthias, danke für diese Frage. Die kriegen wir schon noch raus. So, und jetzt hat der Wolfgang gesagt, okay, in Episode 199 war ich gar nicht so schlecht dran. Ich habe gerade nochmal ins Transkript geguckt. Das findet ihr auf unserer Webseite. Und da habe ich gesagt, okay, wir machen 450 Stunden mal 50. Da bin ich bei einem niedrigen fünfstelligen Betrag, würde ich sagen. Jetzt hat er hier gesagt, okay, ich war recht nah dran. Niedriger fünfstelliger Betrag bedeutet, ja, niedrig fünfstellig. Fünfstellig sind wir ab 10.000, niedrig, ich würde mal sagen, irgendwas so zwischen 15 und 20. Ging da schon über die Ladentheke. Denn, Wolfgang, da geht es nicht darum, dich zu blamen oder ähnliches, ja. Da geht es darum, dass wir endlich mal bei den harten Fakten bleiben und mit unserer Community ehrlich drüber sprechen, lohnt sich der Aufwand für ein solches Zeitprojekt denn auch finanziell hintendran, ja. Also wir sind ja auch in einer beratenden Funktion hier tätig.
Ja, dann am besten Episode 199 anhören, da haben wir ja viel über Side-Projects gesprochen und ob sich das rentiert. Ich würde mal ganz allgemein sagen, es rentiert sich nicht, weil auch wenn du jetzt, keine Ahnung, damals hast du 50 Euro Stundensatz angenommen, wenn man normal arbeitet, hat man wahrscheinlich einen besseren Stundensatz.
Matthias, sei gewiss, ich bleib dran. Wenn du diese Episode hörst, frag mich einfach nochmal, ich werde die Antwort ready haben.
Wer sonst noch Fragen hat an uns, kann gerne auf engineeringkiosk.dev/AMA, ask me anything, mal vorbeischauen, da gibt es ein Formular und gerne Frage droppen. Kann alles Mögliche sein. Wir sind eigentlich immer happy, wenn wir neue Fragen bekommen, außer bei solchen Fragen, wenn es um Exits geht oder ähnliches. Na, aber ganz allgemein, stellt uns gerne Fragen, vor allem damit Andi dann wieder irgendwelche bösen Fragen hat und sich auf Hörer rausreden kann, wenn er irgendwas wissen will.
Ihr merkt, was hier gerade abgeht, ne? Es A, wenn der Wolfgang etwas nicht mag, generalisiert er, dass wir das nicht mögen. Ich mag diese Frage sehr. Also ihr merkt schon, der Wolfgang, der enthält euch Sachen. Also deswegen ein bisschen Sympathiepunkte, Wolfgang. Du kannst hier Applaus einheimsen. Weißt du das eigentlich? Du bist einer von wenigen Leuten, die ein Projekt, man könnte sagen, eine Firma hochgezogen haben mit eigenem Schweiß und Blut und diese dann verkauft hast. Wie viele Leute können das auf der Welt von sich behaupten? Normalerweise würde ich sagen, Gratulation, ich bin sehr stolz auf dich und das war eine mega Leistung. Aber wenn du jetzt hier so rumduchselst, ne, wie so ein Politiker, ja, unsere Community im Stich lässt und sagst, ask me anything, aber anything, nicht die Fragen, die wirklich mal hier Fleisch in den Podcast bringen, weiß ich jetzt nicht.
Ja, es muss ja die Spannung aufrecht erhalten bleiben. Du, wenn du einen Krimi anschaust, dann erfährst du ja auch nicht am Anfang, wer der Mörder war.
Ja, aber sorry, aber Fast and the Furious Folge 12 bringt auch nichts
mehr Neues. Ist ja kein Krimi.
Also irgendwann muss halt auch mal das Happy End sein, denn jede gute Story hat ein Ende und ab und zu muss man ja auch mal sagen, okay, war gut, war eine schöne Zeit, jetzt schauen wir nach vorne. Also, Matthias, bleib stark, frag einfach nochmal, wir finden das schon raus. Danke an alle Fragen.
Danke an alle Fragen.
Danke an alle Fragen. Danke an alle Fragen und Fragenden. Diese Episode war mal wieder von euch geskriptet, von uns beantwortet. Vielen lieben Dank. Wir hören uns in der nächsten Woche und bis bald. Bye-bye.
Ciao.